Deutschlandfunk, Kultur heute.
Es wird keine Grenzen mehr geben. Der Rhein gehört uns allen. Schaffen wir eine Republik, schaffen wir die Vereinigten Staaten von Europa. Das schrieb Victor Hugo, der Schriftsteller, der Französische, 1871. Was würden Hugo, Heine oder die Rheintöchter wohl zum aktuellen Niedrigwasser sagen? Darüber reden wir am Ende von Kultur heute. Michael Köhler lädt Sie dazu ein. Unser erstes Thema. Seit Mitte der Woche, da läuft am Lago Maggiore im Ticino, im schweizerischen Tessin, das 79. internationale Filmfestival von Locarno. Und das ist traditionell eher so ein Festival der jüngeren, der ungezähmten Stimmen des Weltkinos. In diesem Jahr konkurrieren 17 Spielfilme um den Goldenen Leoparden, den Hauptpreis des Festivals. Weniger über rote Teppiche als über rote Fäden des diesjährigen Wettbewerbs sagt der künstlerische Leiter des Festivals, Jonah Nazzaro.
Die Gemeinden, die Gesellschaften sind irgendwie gefährdet. Und auf derselben Seite sehe ich diese Sorge als der Körper, als die allerletzte Grenze. Ich kann über mein Geschlecht nachdenken, ich kann über meine Identität nachdenken. Und trotzdem ist das eine Gefahr von vielen Leuten, obwohl sie mit meinem Körper nichts zu tun haben.
Sprechen wir also über Gefährdung und über rote Fäden, über das deutsche Kino auch am Lago Maggiore mit unserem Filmkritiker Patrick Wilinski in Locarno. Patrick, heute hat der erste deutsche Beitrag, der Wettbewerbsbeitrag, Premiere gefeiert. Isabel Stivers Spielfilm I Rarely Wake Up Dreaming. Inwiefern fügt sich das denn in diese gerade erwähnten roten Fäden ein?
Ja, es ist ein Film, der eine körperliche Verwandlung nutzt, um den Puls, ja vielleicht sogar die Temperatur der ukrainischen Gesellschaft kurz nach dem russischen Angriff zu fühlen. Der Film spielt vollständig in Kiew, setzt kurz vor der Invasion 2022 ein und wir lernen ein Pärchen kennen, ein queeres Paar, Ola und Oleg. Ola hat sich immer als lesbisch verstanden und Oleg ist ein Transmann, der sich gerade mitten in der Transition befindet, das heißt Operationen, Hormone. Es ist aber eine Beziehung voller Liebe, die sich aber noch kaum in die Öffentlichkeit traut. Und dann bricht der Krieg aus, sie wollen fliehen über Polen Richtung Westen, aber schon an der ukrainisch-polnischen Grenze hört die Reise auf, denn Oleg wird dort als Mann erkannt und Männer dürfen das Land eben nicht verlassen. Also ausgerechnet die Identität, für die er so gekämpft hat, wird für ihn zu einer Art von Falle und so müssen die beiden zurückkehren nach Kiew und während der Krieg immer heftiger tobt, tobt auch immer stärker dieser Beziehungskrach, denn Oleg fragt sich, ob er als Mann, der immer sein wollte, sich nun einberufen lassen soll in den Krieg und Ola dagegen möchte, dass er sich einfach auf sein bei der Geburt zugewiesenes Geschlecht beruft, damit die beiden ausreisen können und damit trifft der Film genau die roten Fäden, von denen gerade Jonah Nazzaro sprach, denn hier stoßen zwei Verwandlungen aufeinander, eine gewählte und eine erzwungene, weil die Transition eines Körpers wird hier parallel geschaltet mit der Transition der Ukraine durch den Krieg. Also die Fragen, wer bestimmt, was ein Mann ist, wer bestimmt, was ein Land sein kann, werden hier wirklich auf sehr intensive Art verhandelt.
Doppelte Körpergefährdung, könnte man auch sagen, sehr privat, eine intime Geschichte, die aber ohne den russischen Angriffskrieg auskommt.
Ja, also wir sehen keine direkten Kriegsbilder, das finde ich sehr konsequent, obwohl der Film in der Ukraine während des Krieges gedreht worden ist. Steva inszeniert sehr kluges Körperkino, also ein Kino von vielen Nahaufnahmen. Wir sehen Fingerknöcheln, Handflächen, die Härchen im Nacken von Oleg. Es ist eine ständige Spurensuche nach Antworten entlang dieser Körper. Man könnte sagen, Isabel Steva erzählt die große Geschichte konsequent aus der Perspektive zweier Körper. Also wie gesagt, der Körper von Oleg und dann der Ukraine selbst. Es gibt da eine Szene, wo eine aus dem Osten der Ukraine geflohene Frau auf Russisch in der Ukraine in Kiew auf dem Markt etwas Fleisch kaufen möchte und es kommt da zu einem Handgemenge, zu einer Prügelei, weil sie eben nicht Ukrainisch sprechen möchte und wir sehen, wie alle auf der Suche nach Identität sind und was dazugehört, von Körper bis Sprache. Das ist wirklich ein sehr kluges Drehbuch, das das Private und das Nationale in einer großen Verwandlung zusammendenkt.
Patrick, das zweite Thema des Festivals soll ja den Blick auf Gemeinschaften lenken. Also wir kennen die Diskussion um abstrakte Gesellschaft auf der einen Seite oder intime Gemeinschaft auf der anderen Seite. Welche Annäherung an das Thema bietet sich denn auf dem Wettbewerb?
Ja, es geht hier um die krassen Enden dieser Erzählung. Also man könnte sagen, der Wettbewerb tariert in diesen Tagen aus, was Gesellschaften sprengt, aber was sie auch heilen kann. Zwei Filmbeispiele vielleicht. Der kanadische Film Manhunt beruht auf den sogenannten Northern British Columbia Murders von 2019, einer der bekanntesten Kriminalfälle Kanadas. Damals haben zwei Teenager drei Menschen getötet und dann sich selbst. Bis heute rätselt man übrigens über die Motive. Und der Film füllt diese Leerstelle erstmal mit den üblichen Erklärungen, toxische Männlichkeit, Jungs, die in Parallelwelten des Internet abdriften, Nazi-Divisionalien, Selbsthass, Frauenhass. Das wäre jetzt nicht interessant, aber der Regisseur, der übrigens indigener Herkunft ist, erzählt von Räumen, in denen diese verlorenen Jungs sind. Auf dem indigenen Land verstecken sie sich. Sie verstehen dieses Landes. Sie rutschen immer weiter in so eine Falle von selbstgebauten Hass. Und das ist ein Kino der totalen Entwurzelung und zeigt, dass die Gesellschaft diese beiden Männer einfach nicht mehr auffangen kann, weil sie rausgefallen sind. Und auf der anderen Seite ganz anders der indische Film Rehmat. Der Titel bezeichnet ein Wort aus dem Punjab, das bedeutet so viel wie Barmherzigkeit. Und damit sind wir schon bei dem Thema dieses Films. Also es geht darum, wie man nach Hause kommen kann, in dem Fall wie ein alter Mann in ein Dorf kommt. Kann man nochmal in einen Ort kehren, der von so vielen ethnischen Spannungen getragen ist, dass eigentlich nur Hass existieren könnte. Aber dieser Film zeigt, meditativ könnte man sagen, wie Gemeinschaft heilsam sein kann, wie alle zusammenfinden können. Und so gibt ein Film uns das Ende und das andere den Anfang einer Gesellschaft vor.
Vielleicht abschließend noch kurz: Locarno steht immer auch für ein Open-Air-Kino, also mit der Piazza Grande, das Herzstück des Festivals, vielleicht mit der größten Leinwand Europas. Was wird denn da für ein deutscher Film gezeigt?
Ja, Ich ist ein anderer von Felix Randau erzählt die Geschichte von Heinrich Himmlers Masseur, der nach dem Zweiten Weltkrieg seine Prominenz genutzt hat, um den Friedensnobelpreis zu bekommen. Den hat er natürlich nicht bekommen. Und der Film erzählt uns ganz stark darüber, wie Fake News unsere Geschichtswahrnehmung ansehen. Also es ist ein deutsches Kino überhaupt hier in Locarno, das sehr weltgewandt ist, sehr geschichtswach und eine richtige Bereicherung für das Festival.
Patrick Wilinski aus Locarno vom Beginn des Filmfestivals im Tessin. Verwirrungen und Missverständnisse sind die Quelle der Unterhaltung. Ein berühmter Satz Goethes aus seinen Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten. Und Dissens, das kennen wir, ist ziemlich kulturtreibend. Missverständnisse sind eben kommunikativ, ergiebig. Sie erzeugen Neues. Neues Misslingen. Im Berliner Radialsystem hatte gestern die neue Produktion der Company Labor Gras Premiere und die nennt sich diese Produktion Joyful Failure. Freudvolles Misslingen, vielleicht salopp übersetzt, über die Poesie des Scheiterns. Aber Scheitern nicht als nur bloßes Misslingen, als fragiler Zustand vielmehr, in dem sich alles ganz neu ordnen kann. Sechs Tänzerinnen und Tänzer sowie der Musiker Liam Byrne treffen auf der Bühne zusammen. Byrne spielt im Stück eine Viola da Gamba live. Hinzu kommen elektronische Klänge. Elisabeth Nehring sah und hörte.
Diese Klänge in Bewegung übersetzt, voll, weich und fließend, so sehen wir es in der Choreografie von Joyful Failure. Auf der schwarz abgehängten Bühne herrscht ein stetiges Kommen und Gehen. Immer wieder gibt es Begegnungen zwischen den TänzerInnen, alle gekleidet in schwarze, übergroße Anzüge und weiße Hemden oder T-Shirts. In der anfangs eher hektischen, im Verlaufe des Stückes dann zunehmend unaufgeregten Atmosphäre berühren sie sich, oft im Vorbeigehen, mal flüchtig und wie zufällig, mal ganz direkt und leicht manipulativ. Eine Hand auf der Schulter des anderen und schon ändert sich die Bewegungsrichtung. Ein leichter Stoß gegen den Brustkorb und das Gegenüber sackt sachte zusammen, nur um aufgefangen zu werden. In den wechselnden Bewegungsabläufen dominieren, vor allem im zweiten Teil, sanfte Hebungen, sich fallen lassen, sich öffnen, schwanken, pendeln und schweben. Zu Beginn dagegen rutschen die Tänzer oft aus. Sie stolpern über ihre eigenen Füße, landen auf dem Boden. Das sind die Momente, wo man überhaupt so etwas wie Failure, also Fehler, identifizieren kann. Ansonsten geht es in dieser Performance eher um die Begegnung und ihre unendlichen Möglichkeiten. Begegnungen zwischen den TänzerInnen, aber auch zwischen Tanz und Musik, in die der herausragende, live spielende Musiker Liam Byrne mitunter auch Dissonanzen einfließen lässt.
Musik.
Es ist faszinierend zu sehen, wie die Symbiose von Tanz und Musik hier schon fast vollkommen funktioniert, ohne einen Moment langweilig zu werden. Das liegt vor allem an der Wachheit aller Künstlerinnen auf der Bühne. In dieser Performance geht es nicht um die richtigen oder richtig ausgeführten Schritte, sondern um eine völlige Präsenz im Hier und Jetzt. In vielen Momenten wirken die Bewegungsabläufe wie frei improvisiert, sind aber choreografisch festgelegt. Damit sich diese Wirkung, erzeugt durch die absolute Anwesenheit aller Sinne, entfalten kann, muss lange und intensiv zusammengearbeitet werden. Genau dafür stehen Renate Graziadei und Arthur Steldi, die beiden KünstlerInnen hinter dem Label Laborgras. Seit 32 Jahren arbeiten die beiden mit vielen KollegInnen aus dem Tanz und der Musik zusammen, erst in Hamburg, dann in der freien Szene Berlins. Bisher haben sie als unabhängige Company alle Stürme, das heißt finanziellen Kürzungen in der Kultur überlebt, haben ihr äußerst beliebtes und auch von vielen anderen TanzkünstlerInnen gern frequentiertes Studio verloren und machen dennoch weiter. Am Beispiel von Laborgras und ihrer jüngsten Arbeit kann man bestens studieren, was für eine feine und subtile Qualität in der tänzerisch-choreografischen Arbeit entstehen kann, wenn Künstlerinnen kontinuierlich und nicht nur punktuell gefördert werden. Und noch etwas anderes wurde an diesem Abend besonders deutlich. Tänzerisches Können ist keine Frage des Alters. Alle haben sehr gut getanzt, aber es ist Renate Graziadei mit ihren über 50 Jahren, an der die Blicke immer wieder hängen bleiben. Wie ausdifferenziert sie alle Glieder und Gelenke ihres Körpers bewegen kann, wie geschmeidig und zugleich präzise und scharf sie jede Bewegung setzt, ist einfach etwas ganz Besonderes. Und wird im Zusammenspiel mit der Musik und den 5 jüngeren KollegInnen in Joyful Failure zu einem Hochgenuss.
Sagt Elisabeth Nehring. Der größte Strom Europas ist ca. 1300 Kilometer lang, 800 davon sind befahrbar, der Rhein. Immer war der größte Strom Europas mehr als nur eine Wasserstraße. Er war Handelsstraße, Strom der Ideen, verband Regionen und Länder, Menschen und Konfessionen, Grenzen und Gegner auch. Kaiser Maximilian nannte den Rhein eine Pfaffengasse, weil von Basel bis Xanten lauter Dome und Basiliken am Ufer stehen. Der Strom zog Dichter und Maler an, erzeugte Mythen von Lorelei und Rheingold. In Zeiten von Hitze, Dürre, Niederschlagsmangel, da gibt Vater Rhein ein trauriges, verlassenes Bild ab. Rheintochter Voglinde, die Hüterin des Goldes auf dem Grunde des Rheins, die singt in Richard Wagners Oper Rheingold zu Beginn noch neckisch »Weia, waga, woge, du Welle, walle, zur Wiege, waga, la, weia, walla, la, weia, la, weia.« Da baut sich aus dem Rauschen des Wogen der Wellen, das Lallen der Sprache, des Gesangs auf. Der Sachbuchautor Hans-Jürgen Balmes, er hat ein Buch über den Rhein, Biografie eines Flusses, geschrieben. Und ihn habe ich gefragt, was würden wohl Richard Wagners Rheintöchter, Voglinde, Welgunde, Flusshilde, dazu sagen, wenn sie den Rhein so sehen, wie er sich gerade zeigt?
Wahrscheinlich würden sie sagen, da habt ihr es nun. Es ist eine Katastrophe mit einer langen Ankündigungsdauer. Wir hatten 2018 eine Niedrigwasserphase gehabt, die alle Rekorde gesprengt hat. Und jetzt haben wir eine, die unterläuft, die Aufzeichnung, die 1880 begann. Das ist schon eine ziemliche Packung und zeigt auch, dass wir in der Zwischenzeit irgendwie wenig Anstrengungen unternommen haben, um da irgendwie gegenzuhelfen.
Ihr Sachbuch über den Rhein zieren auch auf dem Umschlag vorne und hinten Aquarelle des berühmten englischen Malers der Romantik William Turner, der 1840, 41 und in anderen Jahren auch regelmäßig am Rhein war, um die Insel Kaub zu malen oder den Rheinfall von Schaffhausen. Was würde der wohl heute malen oder wäre der überhaupt noch gekommen, um den Rhein zu malen? Was denken Sie?
Also sein erster Besuch war ja auch schon zur Zeitpunkt einer Klimakatastrophe 1817, weil es damals durch den Vulkanausbruch im fernen Indonesien, und das wusste man nicht, eine riesige Aschewolke gab, die jahrelang um den Globus kreiste und dazu führte, dass Turner, der meistens im August an den Rhein kam, also genau in diesen Tagen, eine Landschaft vorfand voller Regen, Regenwolken und so, sodass man irgendwie, wenn man die Bilder betrachtet von seiner ersten Reise an den Mittelrhein, man gar nicht auf die Idee kommen könnte, dass er im Sommer da gewesen ist. Heute würde sich wahrscheinlich für die Klippen interessieren, die jetzt freigelegt werden. Ich glaube, dass er visuell grundsätzlich ein so neugieriger Mensch war, dass er auch was finden würde. Was ihm aber natürlich abgehen würde im Besuch in diesen Tagen, wäre das, was er so die Wildheit des Rheins empfunden hat. Und diese Wildheit kommt halt dadurch, dass das Wasser ziemlich ungebändigt durch den Mittelrhein fließt.
Für andere Romantiker wie den Franzosen Victor Hugo oder Heinrich Heine ist dieser größte Strom Europas immer auch, ja, ein Bild für Grenze und den Versuch seiner Überwindung. Also Heinrich Heine sprach vom Rhein als Europas Jordan, der das Reich der Philister vom Land der Freiheit trennt. Damit meinte er Frankreich. Victor Hugo ist furchtbar pathetisch und sagt, es gebührt dem Fluss Deutsch und Französisch zu sein. Das heißt, jetzt bietet sich uns eher so ein Bild von Versorgungsknappheit und knappen Gütern. Ne? Das heißt, diese ganze alte Rheinromantikbilder, die wir mit uns schleppen, die sind jetzt irgendwie beschädigt.
Ja, der Rhein ist eine der wichtigsten kulturellen Achsen Europas gewesen. Also eigentlich nicht nur als Transportweg, sondern am Rhein wurde der Buchdruck erfunden. Der berühmteste erste Lektor Erasmus von Rotterdam hätte auch Erasmus von Basel heißen können, weil er lange in Basel gelebt und geschrieben hat. Die Verlegerei in unserem modernen Sinne hat wesentlichen Anteil am Rhein. Und wenn Heine sagt, Europas Jordan, wird er sicherlich daran denken, dass im Mittelalter der Rhein mit den Städten Worms, Speyer, Mainz die kulturelle Schwerpunkt der jüdischen Kultur weltweit gewesen ist. Also der Rhein hat ganz, ganz viele solche Aspekte, die dann im 19. und 20. Jahrhundert so hinweg politisiert worden sind, wo man den Rhein dann nur noch als Grenzfluss sah, der uns vor Napoleon schützen sollte, vor den Alliierten schützen sollte, was aber, wie wir wissen, alles nicht funktionierte.
Es gibt im Revolutionsjahr 1848 ein ganz berühmtes großes Gemälde von Moritz von Schwind über den Vater Rhein. Der sitzt da so bärtig, Violine spielend, mit Weinlaub bekränzt, idyllisch im Wasser, mit Nebenflüssen, die Städte Speyer und Worms, die Bundesfestung Mainz, die Rheinmythen, ist alles in dem Bild drin. Warum? Das Ganze soll ein nationales Band der deutschen Staaten sein. Das heißt, der Rhein war immer auch so eine politische Sehnsuchtsmetapher, die es gerade mächtig abkriegt.
Eine Sehnsuchtsmetapher, und eine Sehnsuchtsmetapher wäre sie ja heute auch noch eine wichtige Metapher, die uns in Bewegung setzen könnte. Aber das Bild von Moritz von Schwind war natürlich auch so ein bisschen eine Widerspiegelung der nationalen Ideologie der Zeit. Und es war gedacht für die Trinkhalle in Baden-Baden. Also es hatte etwas auch von Tourismusförderung. Insgesamt muss man sagen, dass gegen Ende des 19. Jahrhunderts jährlich pro Jahr über 1 Million Besucher an den Rhein gekommen sind.
Herr Balmes, liegt gerade auch der Mythos vom Rhein als Strom der Waren und Ideen so ein bisschen auf dem Trocknen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass wir uns irgendwie sehr stark daran gewöhnt haben, dass der Rhein halt ewig fließt. Dass wir uns mit dieser Tatsache, dass Flüsse große Schwankungen im Pegel haben, irgendwie gar nicht so auskennen mehr. Das gab es ja früher sonst immer, aber der Rhein ist ja seit 150 Jahren so strikt kanalisiert, dass wir damit irgendwie immer weniger Probleme hatten. Die Frage wäre ja, welche Geschichten jetzt entstehen aus der jetzigen Situation, die sich damit beschäftigen. Welche Geschichten, welche Fabeln, so wie es eine ganze Reihe auch interessanter Ansätze gibt, die jetzt über die Erft oder über die Ahr zu schreiben, die in den letzten Jahren so durch die Katastrophe Aufmerksamkeit bekommen haben.
Also nicht romantische Träume zu formulieren, sondern vielleicht Albträume zu dokumentieren. Denn es entstehen neue Geschichten. Wir sehen, dass der Landschaftsverband Rheinland in Bonn etwa römische Pfähle entdeckt hat in den Buhnen und da vielleicht sogar ehemalige römische Hafenanlagen vermutet. Das heißt, da entstehen vielleicht auch neue Geschichten.
Klar, der Rhein ist ja auch ein großer Fluss der Zeit, nicht nur, weil er sehr geologisch gesehen sehr alt ist, sondern auch, weil er in seinem Schlamm wie in einem Archiv irgendwie alles aufbewahrt. Also von dem gekenterten Fischerboot am Niederrhein, was man jetzt wieder entdeckt hat, zu Landungsbooten der Briten aus dem Zweiten Weltkrieg. Viele werden sich daran noch erinnern, 2018 sind überall am Rheinufer Zettel aufgetaucht, die davor warnten, verdächtig aussehende Munition aus dem Zweiten Weltkrieg anzufassen.
Herr Balmes, wenn Sie Ihr Buch über den Rhein jetzt nochmal neu schreiben müssten oder vielleicht eine neue Auflage machen müssten, würden Sie ein Kapitel hinzufügen und was wäre das für eins?
Es sollte unbedingt ein Kapitel sein, das sich nochmal mit der jetzigen Situation beschäftigt. Als ich das Buch schrieb, im Sommer 2018, hatten wir schon so einen historischen Tiefstand. Und wir hatten damals auch schon sehr viele Programme auf den Weg gebracht, dass man versucht hat, das Wasser länger in der Landschaft zu halten. Rückhalteversuche waren das alles. Diese Ideen, das Wasser in der Landschaft zu halten, hingen viel damit zusammen, dass man Hochwasserprävention betrieben hat, sodass man dem Wasser Flächen gegeben hat in die Landschaft, um sich im Fall eines Hochwassers quasi auszubreiten und ein bisschen zu verlaufen. Aber heutzutage in der Zeit des Niedrighochwassers und der Dürre merken wir, dass wir diese Rückhalteflächen und das zurückgehaltene Wasser dringend auch brauchen als Trinkwasser und natürlich auch um die Ökonomie und die Verkehrswege zu stärken.
Das sagt Hans-Jürgen Balmes. Er ist Verfasser des Buches Der Rhein, Biografie eines Flusses. Und wir bleiben im Wortfeld des köstlichen Nass. Schwimmen statt schauen. Die Berliner Volksbühne, die hat jetzt ein Volksbad. Und Susanne Lurweg schaut nicht nur über den Beckenrand, sie weiß in den Kulturmeldungen mehr.
Planschen, plaudern, Pommes essen, das alles und noch mehr kann man seit heute vor der Berliner Volksbühne machen. Denn für die nächsten 2 Monate ist dort ein Freibad aufgebaut. Wer rechtzeitig einen Slot bucht, darf 2 Stunden lang kostenlos die Badematte ausrollen und ins kalte Nass springen. Kraulkurse, Synchronschwimmen inklusive. Die Kritik an der mehr als 300.000 Euro teuren Aktion ist jedoch deutlich. Von Berliner Firlefanz über leere Kassen voller Pool ist vieles zu hören. Der neue Volksbühnenchef Matthias Lilienthal, der kürzlich in einem Interview sagte, er wäre ohnehin lieber Freibad als Theaterdirektor, wertet die Volksbad-Aktion eher als revolutionäre Geste.
Und es ist natürlich so auch ein Protest gegen den Verfall der öffentlichen Infrastruktur in Berlin. 2 Drittel aller Hallenbäder sind zu, 2 Drittel aller Freibäder sind zu. Und in dem Moment haben wir gesagt, okay, dann helfen wir damit, dass Grundschüler schwimmen lernen können und stellen ein Schwimmbad hin. Gleichzeitig finde ich das ein total lustiges Bild, nackte Körper vor der Volksbühne mitten in der Innenstadt Berlins. Für mich ist auch Theater, wenn 2 Leute sich vor der Volksbühne nass spritzen.
Matthias Lilienthal, noch Theater, nicht Freibaddirektor. Und laut Angaben des Theaters haben im Zuge der Volksbadaktion auch die Ticketverkäufe für die im Herbst beginnende Spielzeit angezogen. Wir bleiben in Berlin. Dort sind nicht nur die Gelder für Schwimmbäder und Theater knapp, sondern auch die Clubs stehen laut einer heute veröffentlichten Studie unter wirtschaftlichem Druck. Zwar sind die Tanzflächen voll, die Kassen aber leer. Aus dem einfachen Grund, es wird weniger konsumiert, gleichzeitig sind die Kosten gestiegen. 95% der Befragten sehen daher die langfristige Existenz vieler Clubs ohne strukturelle Verbesserung gefährdet. Der deutsche Regisseur Werner Herzog sammelt gerade einen Preis nach dem anderen ein. Am 18. September kommt ein weiterer hinzu. Dann wird er auf dem Internationalen Filmfestival von San Sebastian mit dem Donostia-Ehrenpreis für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Laut Festivalleitung gehört der Filmemacher zu den einflussreichsten Persönlichkeiten des zeitgenössischen Kinos. Und in diesem Jahr wird das Festival auch mit Herzogs neuem Spielfilm Bucking Fastard eröffnet.
Die Kulturmeldung war das mit Susanne Lurweg am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Kühler dankt für Ihr Interesse. Gleich die Nachrichten, dann die Informationen am Abend. Ein Thema doch, die drohende Ölkatastrophe vor der Küste des Oman. Ihnen einen guten Abend. Musik